Vielleicht geht es ja bei dem ganzen Springen auch darum, mutig zu springen und zu fasten. Ich weiß, mancher steht noch am Abgrund und zögert. Heute geht es der zweite Teil der Predigt zum Thema Fasten. Wir haben vor 3 Wochen den ersten Teil gehabt, war eine gewisse Zeit jetzt dazwischen. Im Internet könnt ihr es auch nachhören, falls ihr nicht da wart, falls ihr Teile schon wieder vergessen habt. Wir haben gesehen beim letzten Mal, ich fasse das kurz zusammen zu Beginn, Fasten ist ein Schlüssel, um Kraft und Vollmacht von Gott zu empfangen. Schlüssel, um Kraft und Vollmacht von Gott zu empfangen. Jesus kam aus diesem 40-tägigen Fasten in der Wüste heraus und da steht, er war erfüllt von der Kraft des Heiligen Geistes. Er hat etwas getan in seinem Leben, richtig Power war hineingekommen. Fasten und Beten befähigt uns auch, hartnäckige geistliche Widerstände zu überwinden. Jesus erklärt seinen Jüngern, als er vom Berg runterkommt und sie bei diesem einen Jungen den Dämon nicht austreiben konnten, sagt er, diese Art fällt nur aus durch Fasten und Beten. Das verstärkt unsere geistliche Vollmacht. Fasten ist kein frommes Werk. Es geht nicht darum, andere Leute zu beeindrucken und sagen, ich habe 40 Tage gefastet. Haha, was bin ich für ein geistlicher Titan? Sondern es geht um deine Verbindung mit Gott. Das ist das Entscheidende dabei. Und das ist auch der Fokus. Macht Fasten Spaß? Um es für uns Deutsche nochmal zu sagen, ist Fasten vergnügungssteuerpflichtig? Nein, ist es nicht. Vor allem am Anfang der Fastenzeit ist es hart. Denn unser Körper ist ein Gewohnheitstier. Und er ist gewohnt an regelmäßige Nahrungszufuhr. Und wenn du ihm nichts mehr gibst, nichts mehr reinschiebst, dann schlägt der Körper Alarm und fängt an zu schreien. Wie jedes gute Tamagotchi. Fütter mich, fütter mich, fütter mich. Kannst du nicht machen. Wo ist das nächste Snickers? Fütter mich. Muss das wirklich sein? Du kasteist dich selbst, schneidest dir ins eigene Fleisch. Die Funde, die mir das über viele Jahre mühsam angeeignet hat. Muss das wirklich sein? Reicht es nicht, vielleicht Alkohol und Schokolade zu fasten? Alkohol trinke ich sowieso keinen, Schokolade mag ich nicht. So? Oder ich mache einen Deal mit Gott, ich verzichte in der Zeit auf die private Nutzung meines Handys und des Internets. Das ist doch ein großes Opfer. Das kannst du alles machen, ist auch nicht schlecht. Allein der geistliche Effekt ist klein verglichen mit dem geistlichen Effekt, auf Nahrung zu verzichten. Es tut mir leid, es ist aber die Wahrheit. Wir wollen einen Längsschnitt heute durch die Bibel durchgehen. Wahrscheinlich ist es noch nie so aufgefallen, wer, wann, wofür, warum gefastet hat. Du wirst merken, die haben das häufiger gemacht. Und auch verstehen, warum Fasten wie so eine geistliche Frischzellenkur wirkt. Du kannst ja fragen, brauche ich eine geistliche Frischzellenkur? Sollte es bei dem einen oder anderen ja sein, sind wir beim Fasten. Ich meine, ihr seid natürlich alle auf so einem geistlichen Hoch. Ist überhaupt gar nicht notwendig, so eine Frischzellenkur. Wir fangen als charismatische Gemeinde, setzen wir doch bei einer ganz charismatischen Schriftstelle auch ein. Über den Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist liebt es auch, wenn die Gläubigen fasten. Joel 3, Vers 1, sehr bekannte Stelle. Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen weissagen und eure alten Träume haben und eure Jünglingen Visionen. Die Stelle nimmt der Apostel Petrus an Pfingsten, um zu erklären, was da an Pfingsten mit dem Heiligen Geist passiert ist. Wir hören die Stelle aber fast immer rausgelöst aus ihrem Zusammenhang beim Propheten Joel. Da geht es nämlich erst darum zu sagen, das Volk ist untreu, deswegen schicke ich eine Heuschreckenplage. Herzlichen Glückwunsch. Die alles grün abfrisst. Und dann fordert er es auf und sagt, Joel 2, Vers 12, doch auch jetzt noch spricht der Herr, bekehrt euch zu mir vom ganzen Herzen. Und wie macht ihr das? Mit Fasten, mit Weinen und mit Klagen. Wie wenden wir uns zu Gott neu hin? Mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen, mit Gebet zu Gott hin. Und das setzt danach dann frei, dass er sagt, wenn ihr das tut, dann wird es euch wieder gut gehen. Und dann werde ich meinen Geist auf euch ausgießen. Da ging eine Zeit des Betens und Fastens voraus. Es geht hier bei dem Joel um ein heiliges Fasten für die Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk Israel. Dadurch wird es vorbereitet für die Ausgießung des Heiligen Geistes. Warum klappt das so gut? Fasten und neu erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, mit Gottes Kraft, mit seiner Gegenwart. Fasten ist ein geistlicher Weg, um sich vor Gott zu demütigen. Ich weiß, machen wir alle nicht so gerne. Ich mache mich klein dabei. Ich nehme meine Bedürfnisse nicht so wichtig und setze mich damit nicht an die erste Stelle, kreise nicht ständig um mich. Sitze nicht bei der Predigt und denke nach, was werde ich nachher kochen? Was wird es heute zu essen geben? Was wird meine Frau, meine Mutter zaubern? Ich nehme mich selbst nicht so wichtig dabei. Denkt an 1. Petrus 5, Vers 5. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und oft fragen wir uns ja, wie geht es denn, sich vor Gott zu demütigen? Und ein wesentliches Mittel, was hilft, ist zu fasten. Auf Nahrung zu verzichten. Oder 2. Chronik 7, Vers 14. Wenn mein Volk, über dem mein Name genannt ist, auch das ein bekannter Vers, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Die Frage ist immer wieder, was heißt es denn, wenn Demütigen die Voraussetzung ist, wie geht es, dass ich mich demütige? Ich nehme mich selbst nicht so wichtig, ich rede nicht so viel von mir, ich denke nicht, dass ich der Nabel der Welt bin. Und ganz praktisch hilft es dabei zu fasten. Es liegt eine ganz starke Verheißung auf der Verbindung von sich demütigen und das Angesicht Gottes zu suchen, zu beten. Und Fasten ist da so ein Gehorsamsschritt. Und es hilft dir auch, dich von dem Bösen abzuwenden und dich von Sünde zu reinigen. Du kannst dir das ein bisschen so vorstellen, beim Fasten, wenn du nicht ständig was reinwirfst in dich, das, was immer in unserem Bauch so dann drin ist, das gibt uns eine gewisse Erdenschwere, als würde die Anziehungskraft damit etwas höher werden. Wenn das raus ist, wird es etwas leichter, nicht nur mit unserem Körper, sondern auch mit unserem Geist und unserer Seele. Hat etwas leichter, die Verbindung mit Gott zu treten. Und weil alles leichter wird, fangen aber auch die negativen Dinge, die in mir sind, auch meine negativen Eigenschaften, die sonst so am Boden sitzen, die fangen auf einmal an zu schwimmen. Kommen an die Oberfläche, kommen raus. Kann man denken, na, das ist ja schlecht. Sonst halte ich diese Sachen mit meiner eigenen Kraft unter Kontrolle. Aber wenn wir geschwächt sind, das kennt ihr auch alle, wenn ihr krank seid, dann ist es mit diesen Selbstkontrollmechanismen und auch mit unseren sehr gut eingeübten Verschleierungsmechanismen, das klappt dann nicht mehr so. Die Dinge, die drin liegen, kommen auf einmal auch raus. Und das ist prima, denn das, was rauskommt, kann auch bearbeitet werden. Was an die Oberfläche kommt, was ins Licht kommt, das kann Gott auch verändern. Da kann er an uns arbeiten. Die Schwäche beim Fasten ist nicht das Problem, sondern ist Teil des Weges, verändert zu werden. Gott kann an uns arbeiten. Es schafft, diese Schwäche schafft in dir Platz und Raum für Gott. Wo normalerweise unsere physische Stärke diesen Raum einnimmt. Der Mensch ist einer, das hängt immer zusammen. Mein Körper, mein Geist, meine Seele sind nicht voneinander zu lösen. Das Fasten begleitet das Volk Israel durch die Zeiten. Oft ist es ein verborgener, breiter Strom und an prominenter Stelle taucht er dann immer wieder an der Oberfläche auf. Schon auf dem Weg aus Ägypten hinaus ins Land der Verheißung erlässt Mose Gebote, wann wie gefastet werden soll. Und das Volk Israel fastet miteinander. Von König David wissen wir, dass er zu ganz verschiedenen Situationen in seinem Leben gefastet hat. So heißt es in Psalm zum Beispiel 69, Vers 11, da ist er in einer Notlage und fastet. Als er den Ehebruch mit Bathseba begangen hat, fastet er ebenfalls. Es hat ja Gründe, warum David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Offensichtliche Gründe und verborgene Gründe. Weil er ein Leben geführt hat von Gebet und von Anbetung, von Demut und auch als König immer noch von gelegentlichem Fasten. Daniel fastet und betet. Ein Mann, man fast sagen kann, ohne Fehl und Tadel, der in schwierigen Situationen so viel richtig macht mit Gott. Und dann heißt es in Daniel 9, Vers 3 folgend, dass Daniel fastet. Warum hat er gefastet? Stellvertretend für sein Volk. Nicht für sich, sondern für das, was passiert war, was die anderen falsch gemacht hatten, wo sie sich von Gott abgewendet haben. Ich gehe in die Buße, ich fange an zu fasten für mein Volk. Er beugt sich vor Gott und tut es für andere. Wir wollen ja auch als Gemeinde zusammen fasten. Und natürlich wird es nicht so sein, dass alle mitfasten. Manche werden nicht können, aus Krankheitsgründen, aus anderen Dingen, schwanger sind. Manche werden nicht wollen. Einige werden hoffentlich mitfasten. Und die fasten, diese Gruppe der Faster, das hat auch eine stellvertretende Dimension. Wir fasten nicht nur für uns selbst, sondern auch für die ganze Gemeinde stellvertretend und sogar über unsere Gemeinde hinaus. Königin Esther hat gefastet und gebetet, 3 Tage. Es war dieses Gesetz erlassen worden, dass alle Juden im Persischen Reich umgebracht werden sollen. Ihr Onkel Mordechai schickt ihr Nachricht davon, sie soll zum König gehen und für das Volk bitten. Es war aber so, jeder, der zum König ging und nicht gerufen war, riskierte sein Leben. Denn der König, man durfte nur gerufen zum König kommen. Er musste das Zepter senken und sagen, es ist okay, dass du kommst. Wenn er es nicht gesenkt hat, haben die Wachen die Person abgeführt und diese Person wurde hingerichtet. Esther hat Furcht. Sie ist seit Wochen nicht vom König gerufen worden. Und sie sagt, ich werde 3 Tage fasten und beten und schickt Nachricht an ihren Onkel Mordechai und sagt, betet ihr als ganze Gemeinde auch, dass der König mich in Gnaden annimmt, dass er nicht mich umbringt und dass ich unser Anliegen überhaupt vortragen kann. Also in einer ganz besonderen Zeit. Und so fasten und beten sie zusammen. Und was passiert? Die bösen Pläne des Feindes, der geplant hatte, zu diesem Zeitpunkt schon eine Vernichtung des jüdischen Volkes, Holocaust, durchzuführen. Diese Pläne werden gestoppt und treten nicht in die Realität. Fasten ist eine mächtige Waffe gegen zerstörerische Angriffe des Feindes. Und ihr wisst, wie es mit Waffen ist. Es ist gut, sie zu besitzen. Aber es bringt wenig, wenn man sie nicht benutzt. Wenn man sie in einer gefährlichen Situation nicht benutzt und sagt, ich habe eine wunderbare Waffenkiste zu Hause, aber leider sind alle Waffen zu Hause. Und jetzt bin ich unbewaffnet. Man muss die Sachen gebrauchen, nur dann entfalten sie ihre Kraft. Esra, der Mann, der Erste ist, der eine Gruppe von Leuten aus dem babylonischen Exil zurückführt nach Israel. Und der König hat gefragt, oh, das ist ein gefährlicher weiter Weg, soll ich euch bewaffnete Reiter mitgeben? Und Esra hat natürlich dann gesagt, nein, das brauchen wir nicht. Der Herr, unser Gott, ist ja mit uns, er wird für uns streiten. Das ist leicht gesagt. Und dann wollen sie aufbrechen und sie wissen, es ist gefährlich. Und sie können jetzt den König nicht nochmal bitten und sagen, gib uns bewaffnete Wachen mit. Und was machen sie? Er ruft ein Fasten und Beten aus. Wir brauchen Gottes Beistand und Schutz. Und Gottes Beistand und Schutz ist auch für uns unverzichtbar. Für uns als Gemeinde und für jeden Einzelnen von uns. Oft merken wir es ja erst in Krisenzeiten. Wenn unser Leben angefochten ist, wenn wir merken, wir sind unter Beschuss, ist es schwierig, dann ist uns brillant klar, ich brauche den Schutz Gottes. Aber eigentlich brauchen wir ihn immer. Ich habe bestimmt auch davon gelesen, letzte Woche ein schlimmer Autobahnunfall bei Waldorf. Die Leute im Auto, die waren ganz normal unterwegs. Dann ist das Stauende und wie oft fahren wir hier über die Autobahn und wie oft ist Stau und wie oft sind da LKWs und wir sind dazwischen. Und der LKW-Fahrer, der hinten dran, merkt es nicht und fährt auf die drauf und die Leute sind alle tot. Wir brauchen Gottes Schutz in so vielen Lagen, wo es uns gar nicht klar ist, wo wir selbstverständlich reingehen, aber nie wissen, kommen wir eigentlich wieder raus, lebendig. Hanna. Eine Witwe betet im Tempel und fastet viele Jahre immer wieder und bereitet sich damit auf die Ankunft des Messias vor. Aber nicht nur sich, sondern sie bereitet damit überhaupt auch die Ankunft des Messias vor. durch ihr Fasten und Beten. Und sie darf es dann mit eigenen Augen als alte Frau sehen, den Messias als kleines Baby, dass die jahrhundertealten Verheißungen sich erfüllt haben. Es liegt eine besondere Kraft im Gemeinsamen, im kollektiven Gebet. In 2. Chronik 20, Vers 3. Die Feinde, ein gefährliches Heer von Feinden, haben sich zusammengeschlossen und wollen Israel angreifen. Die marschieren schon. Und König Josaphat lässt ein Fasten im ganzen Land ausrufen. Übermächtige Feinde bedrohen Israel. Und er sagt, alle Leute sollen fasten und beten, dass der Herr eingreift und diese Gefahr abweist. Auch Esther, von dem wir eben gehört haben, bevor die Gruppe aufbricht, lässt ein gemeinsames Fasten ausrufen für die ganze Gruppe der Rückkehrer. Es liegt besonders verdichtete Kraft darin. Wie so eine Verstärkerfunktion. Ihr kennt das. Einer schlägt 1000, zwei schlagen 10.000. Die Sache, die addiert sich nicht nur, sondern die Kraft multipliziert sich. Wir gehen mit unserem Blick etwas weiter in die Kirchengeschichte. Und wir, so wie es ziemlich sicher ist und wo man Gräben eigentlich das immer finden kann, jede Erweckung wurde von Leuten im Gebet vorbereitet. Oft durch langes, anhaltendes, konsequentes Gebet. Und wenn man noch genauer hinguckt, stellt man überraschend fest, wie oft da auch Leute dabei waren, die gefastet haben. Das steht meist noch nicht so an so prominenter Stelle, weil es uns nicht so wichtig ist, aber es ist passiert. Gucken wir einmal noch in die Apostelgeschichte, mit dem Beginn der Kirchengeschichte, Apostelgeschichte 13, Vers 2 und 3. Die Gemeindeleitung ist versammelt und fastet. Als sie aber den Herrn anbeteten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Nachdem der Herr gesprochen hat, da fasteten sie und beteten sie und legten die Hände auf und ließen sie ziehen. Der Auftakt zur Mission der ganzen Heidenwelt passiert in Antiochia, in dieser Gemeinde. Die Gemeindeleitung fastet und betet, der Heilige Geist spricht. Die fasten und beten weiter und dann schicken sie sie raus. Mit riesigen Auswirkungen. Die Väter der Reformation haben selbstverständlich gefastet. Von Martin Luther wissen wir, dass er immer wieder ganz besonders gefastet hat, wenn er an der Übersetzung der Bibel ins Deutsche gearbeitet hat. Es ist ja kein Zufall, dass er vieles kongenial übersetzt. Den Sinn trifft, selbst wenn er im Deutschen manchmal ganz andere Worte benutzt, als da im Hebräischen stehen. Das macht er ja nicht aus, weil er so ein schlauer Mensch war. Sondern weil er nah verbunden ist mit Gottes Geist, weil er Raum in ihm hat. Auch Calvin hat gefastet. Er hat in seinem gar nicht so langen Leben ein Wahnsinnskommentar geschrieben zu allen Büchern, biblischen Büchern. Unglaublich, was der Mann sonst alles im Leben gemacht hat. Und er hat zu jedem biblischen Buch einen Kommentar geschrieben. Das ist heute noch sehr interessant zu lesen. Zitierte alle möglichen Kirchenväter. Erweckungsprediger. Von Charles Finney wissen wir, dass er regelmäßige Fastentage gehalten hat. Er war ja nicht besonders ausgebildet, aber er war ja so ein Typ. Manchmal hat es gereicht, dass er in eine Stadt kam oder mit dem Zug durchgefahren ist. Und die Leute am Bahnsteig sind auf die Knie gegangen, haben ihre Sünden bekannt und sich bekehrt. Und immer, wenn er gemerkt hat, dass sein geistlicher Akku sich leert und seine Salbung schwächer wird, was hat er dann gemacht? Na, was wird er wohl gemacht haben? Gefastet! Liebe Geschwister, wenn diese Glaubenshelden es notwendig hatten zu fasten, dann hast du es natürlich nicht notwendig. John Wesley, ein Mann, der ganz viel bewegt hat, geistlich, in seiner Zeit, hat immer mittwochs und freitags gefastet. Und es war ihm so wichtig, dass er sagte, keiner, der mit mir dient als Geistlicher, als Pastor, als angehender Pastor, kann ordiniert werden, wenn er nicht bereit ist, diese 2 Tage mitzufasten jede Woche. Ich verrate euch wahrscheinlich kein Geheimnis, dass das nicht mehr alle methodistischen Pastoren heute tun. Ich auch nicht. Beim Fasten geht es um deine Verbindung zu Gott. deine übernatürliche Verbindung zu Gott herzustellen. Wenn man es im Bild sagt, deine Leitungen zu reinigen, denn sie rosten ständig durch die täglichen Ereignisse in einer gefallenen Welt. Und hier wird mal richtig kräftig durchgeputzt. Kommen wir zur Praxis. Wir wollen als Gemeinde oder als Gruppe in der Gemeinde 10 Tage fasten, völlig freiwillig. Ich will euch sehr dazu ermutigen, mitzumachen, es auszuprobieren. Du kannst auch jederzeit aussteigen. Du kannst auch jederzeit noch einsteigen. Du kannst dir auch weniger vornehmen, sagen, ich faste 3 Tage. Okay, die ersten 3 Tage sind immer die schwierigsten, aber bitte. Wieso 10 Tage? Haben mich schon verschiedene gefragt. Hey, warum fasten wir nicht eine Woche? Als ich zuerst darüber nachgedacht habe, hatte ich den Eindruck, wir sollten 10 Tage fasten. Dann haben wir es im Ältestenkreis beraten und gesagt, es ist eigentlich nicht so praktisch von Sonntag bis Sonntag oder Sonntag bis Samstag wäre doch viel geschickter. Auch von unserer Organisation haben wir gesagt, okay, wir machen eine Woche. Die folgenden 2 Tage in meiner stillen Zeit, ich habe so verschiedene Andachtsbücher, in denen ich immer wieder lese, bin ich ständig auf Hinweise gestoßen zum Buch Daniel. Lies das Buch Daniel. Und ihr wisst vielleicht, im ersten Buch, Kapitel Daniel, da wollen sie das Essen nicht essen, das es dort gibt, weil es nicht koscher geschlachtet ist, das Fleisch. Und er schlägt dem Aufseher vor und sagt, hey, lass uns eine Probe machen. Wir essen eine Zeit lang nur Obst, Gemüse und Brot ohne Fleisch und du guckst, ob es uns hinterher immer noch so gut geht. Ich hätte Stein und Bein geschworen, dass dort steht, wir probieren das 2 Wochen aus. Und ich schlage die Bibel auf und lese, und was steht dort? 10 Tage. Okay, Herr, dann fasten wir doch 10 Tage. Es scheint die Zeit zu sein, die für dich passend ist und die für uns als gut ausgeguckt hast. Das Ziel ist es, möglichst 10 Tage zu fasten und im optimalen Fall nur Wasser zu trinken. Auch ein Kräutertee geht oder sowas, ein Rooibos-Tee, was Warmes halt. Die abgeschwächte Form ist, man nimmt etwas Saft oder Brühe zu sich. Hört sich jetzt vielleicht wenig an, aber wenn man gar nichts isst, ist es unglaublich viel. Dieser wenige Zucker von einem Glas Apfelsaft, das ist wie eine Energiespritze. Also das ist die abgeschwächte Form, und die ganz abgeschwächte Form ist, ich beschränke mich in der Zeit auf wenig Obst und wenig Gemüse. Vielleicht, wenn man hart arbeiten muss und es nicht geht, zu sagen, das nehme ich, aber auf alles andere verzichte ich. Wir haben es euch schon zugeschickt, es wird dann auch ausliegen nächste Woche, so ein Faltblatt mit ein paar grundsätzlichen Informationen zum Fasten. Es gibt dazu im Internet Legion an Informationen. Alles mögliche, Heilfasten ist dermaßen in. Da kannst du alles zu finden, was du jemals wissen wolltest. Wenn du 3 Seiten gelesen hast, hast du auch das Gegenteil gelesen von dem, was du eben gelesen hast. Auch von irgendwelchen Ärzten, man muss es also ausprobieren. Was passiert? Die ersten 2-3 Tage sind die härteste Zeit, weil es ist diese Umstellungsphase des Körpers, wo man es ihm abgewöhnen muss, es kommt was nach. Unser Stoffwechsel stellt sich um. Und da startet quasi ein 2. Programm, unser Körper kennt das aus vergangenen Zeiten, auch wenn er es nie erlebt hat, und schaltet auf Reserve um. Und dann fängt er an, aus den Depots zu leben. Das ist gut, leider greift es gerne die Eiweißdepots zuerst an, bevor es an die Fettdepots geht. Da kann man ein bisschen gegensteuern, wenn man sich etwas mehr bewegt als sonst. Ich lade euch ein, diejenigen, die mitfasten, ist jeden Tag. Wie viel Zeit verbringt ihr mit Essen? 1 Stunde? 2? Plus Essenszubereitung? 1,5 oder 2 Stunden? Nimm diese Zeit zum Beten. Du verlierst keine Zeit am Tag, weil du sparst dir einfach beim Essen ein und steckst sie ins Beten rein. Und das gibt eine wahnsinnig starke Kombination. Und am Tag dir 1,5 Stunden Zeit nimmst zum Beten, ich sag dir, da passiert was. Und dann noch fastest. Wenn du dir vorstellst, das ist dein geistlicher Grundwasserspiegel, der fängt richtig an zu steigen. Richtig an zu steigen. Der erreicht eine Marke, die hast du noch gar nicht gekannt. Eine neue Höchstmarke. Das fängt richtig an überzulaufen. Also ich mache euch wirklich Mut, es mit mir zusammen zu probieren, hineinzugehen, zu beten. Natürlich wird es Nebenwirkungen geben, vor allem in den ersten Tagen. Muss nicht sein, könnt ihr alles wegbeten, aber Klassische Nebenwirkungen sind vielleicht ein leichter Kopfschmerz oder eine leichte Übelkeit, ein Schwächegefühl oder als man auch ein bisschen unangenehm riecht, sowohl der Schweiß oder aus dem Mund. Das hat was damit zu tun, dass im Körper Prozesse ablaufen, wie gesagt, dieser Umstellung, und es werden, wenn man nichts mehr nachschüttet, auch Giftstoffe ausgeschieden, die man über viele Jahre angelagert hat. Die Zellen fangen an, Bruchstücke, die sie eingelagert haben, zu verbrennen. All das, was da ist, was normalerweise nicht, ihr müsst euch vorstellen, ihr heizt normalerweise mit Erdöl oder Gas. Und jetzt ist die Heizung aus. Was machst du? Du verbrennst, wenn es kalt ist, alles, was du sonst noch hast. Alte Latten, sonst irgendwas, alles wird verbrannt. Und natürlich qualmt das und entsteht da Dreck und so. Und so ist unser Körper auch. Dinge werden verbrannt. Das ist am Anfang nicht so angenehm, aber es wird dann besser. Und auch wenn du einmal schwach wirst, also Tipp von mir, es ist schlecht, das Fasten zu starten und vorher den ganz großen Einkauf zu machen mit all deinen Lieblingssachen. Weil die Sachen fangen auf einmal an zu reden zu dir. Diese Tüte Chips im Schrank, die schreit: Iss mich, iss mich, du willst mich doch auch. Nimm mich. Also es ist einfacher, diese Sachen nicht unbedingt da zu haben. Jetzt stellen wir uns aber vor, trotz aller guten Vorsätze hat die Tüte Chips dich besiegt. Du hast sie genommen in einem schwachen Moment und bist darüber hergefallen. Und hast sie platt gemacht bis auf den letzten Krümel. Jetzt kannst du natürlich frustriert sagen, oh, so ein Mist, ist das ganze Fasten hinfällig. Nee, mach es so wie sonst auch. Wie sollen wir es machen als Kinder Gottes? Wenn wir hinfallen, sollen wir nicht liegen bleiben, sondern aufstehen, die Krone richten und weiter geht's. So, jetzt war ich schwach, das tut mir leid, aber jetzt gehe ich weiter und morgen werde ich weiter fasten. Und das soll mich nicht besiegen und nicht fertig machen. Wir wollen gerne die Gruppe miteinander vernetzen. Wir haben da hin und her überlegt. Wir wollen nicht, dass es eine Show ist, das Fasten. Die Leute sollen sich auch nicht besser fühlen. Trotzdem ist es ganz ermutigend, so ist die Erfahrung, wenn man weiß, ich faste nicht alleine und ich kenne 3, 4 andere, die auch fasten, und man fragt sich, hey, wie läuft es bei dir? Hast du durchgehalten? Wie war es gestern? Dann kannst du einem sagen, oh, meine Tüte Chips habe ich verschenkt. An andere Faster. Ich wollte rausfinden, wie stark sie sind. Also deswegen wollen wir es so machen, wer mitfasten will, wir werden das die Woche auch nochmal schreiben, sodass ihr antworten könnt, gebt Karin eine kurze Antwort, sagen, hey, ich will mitfasten. Sie wird das so zusammenbringen und wird dann alle Leute, die mitmachen wollen, das wieder zurückschreiben, dass alle wissen, wer ist eigentlich dabei. Dass man sich untereinander vernetzen kann und austauschen kann, dass man intern kommunizieren kann. Vielleicht, das ist noch nicht ganz klar, wird es auch jeden Tag irgendwie eine kleine Ermutigungsmail geben oder Geschichten, wie Leute durchgehalten haben. So etwas. Erste Sache, Fasten. Habe jetzt viel drüber gesprochen. Zweite Sache, Gebetsraum. Wir tun es parallel, legen wir diese zwei Sachen nebeneinander, weil Fasten und Beten eine starke Kombination ist. Aber es ist nicht notwendig zu fasten, um sich am Gebetsraum zu beteiligen. Sagte ich gerade, es ist nicht notwendig zu fasten, um sich am Gebetsraum zu beteiligen? Ja. Also, auch wenn du nicht fasten kannst, kannst du mitbeten. Wir wollen diesen 10 Tagen 24 Stunden rund um die Uhr beten. Immer möglichst wenigstens einer, es können immer auch mehr sein. Es wird dort drüben im Nordzimmer passieren. Wir werden den Raum leerräumen, entsprechend dekorieren, verschiedene anregende Hilfen zum Gebet wird es geben. An jedem Abend wird es eine Worship-Zeit geben, hier 30 Minuten, 40 Minuten, je nachdem, und angeleitetes Gebet dann bis 22 Uhr, wo wir interaktiv als Gruppe zusammen beten. Dort kann jeder spontan, wenn er gerade kann, kommen. Die anderen Sachen, ich ermutige euch sehr, euch einzutragen. Es steht auf unserer Homepage, wie man draufkommt, einfach draufklicken, nochmal klicken, da ist der Plan zu sehen. Jeder kann sich selbst eintragen, man kann sich auch bei Leuten dazu eintragen, das ist ziemlich einfach zu tun. Nur austragen kann man sich nicht selbst. Es steht aber unten drunter, wie es geht, muss man einfach eine Mail an den Master schreiben, dann macht der es für einen. Genau, wir wollen gerne mit diesen Gebetsschichten das immer weitergeben. Wir werden diese Woche auch schreiben, wir suchen für jeden Tag eine Person, die sagt, ich gucke dort nach dem Rechten in dem Raum. Also nicht den ganzen Tag, sondern ich bin ein oder zweimal da, ich räume ein bisschen auf, ich fülle was nach, ich räume in der Küche auf, dass das wieder ordentlich ist, dass alles vorhanden ist, was notwendig ist. Heute im Anschluss an den Gottesdienst wird der Alex direkt zur Verfügung stehen mit seinem iPad, Laptop, Mac irgendwas. Man kann es zum Glück nicht essen. Und wer will, kann direkt dort drauf gucken, kann sich direkt auch jetzt eintragen, weil ihr wisst, das Eisen schmieden, wenn es heiß ist, immer am besten. Zu Hause vergesst ihr es womöglich. Jetzt ist es möglich. Das können auch nicht nur Erwachsene tun, das können auch Jugendliche tun. Ihr könnt auch sagen, wir machen eine Zeit gemeinsam als Familie und gehen mit unseren Kindern hin und beten zusammen. All das ist möglich. Jetzt, wo ist denn der Peter? Hab ich nicht gesehen, Peter, steh doch mal auf. Der Peter hat sie in der Liste nämlich schon eingetragen, das könnt ihr sehen. Für jeden Morgen, in den frühen Morgenstunden, 2 Stunden da zu sein und Lobpreis zu machen. Immer, ich glaube, von 4 bis 6, oder? Also wir haben 148 Slots. 168, weil, nee, das wäre eine Woche, es müssen mehr sein. Habe ich falsch gerechnet, also haben wir 200. Einige sind schon eingetragen, einige machen häufiger. Pi mal Daumen ist es so, wenn jeder ein einziges Mal käme und eine Stunde beten würde, ist es schon fast voll. Wenn natürlich nur 3 machen, wird es schwierig. Also ganz herzliche Einladung und ermutigen. Zusammenfassend zum Schluss. Fasten ist ein Schlüssel, um Kraft und Vollmacht von Gott zu empfangen. Fasten und Beten verstärken sich gegenseitig, erst recht in einer Gruppe. Es öffnet die Schleusen des Himmels. Es verändert die geistliche Atmosphäre. Wir werden vom Heiligen Geist erfüllt. Es kommt zu geistlichen Durchbrüchen. Denn dein und unser gemeinsamer Grundwasser, geistlicher Grundwasserspiegel steigen dadurch. Und ich sehne mich nach Durchbrüchen, nach Neues, was Gott tun will unter uns. Amen. Amen. Amen.